Ja, wir sind in einer neuen Predigtserie letzte Woche eingestiegen. Es geht um Beziehungen. Der Obertitel lautet, wie Beziehungen gelingen. Und heute möchte ich so über die kleinste Einheit, die kleinste Zelle auch an Beziehungen sprechen, nämlich über die Ehe. Aber ich wende mich nicht nur an die Verheirateten heute, sondern auch an die Singles, an die, die verwitwet sind, an die, die geschieden sind. Für jeden ist heute etwas dabei, keiner muss ausgeschlossen sein, weil die Prinzipien, die wir gleich anschauen für Ehe, sind auch in ganz vielen Bereichen, auch in zwischenmenschlichen weiteren Beziehungen anwendbar. Und so wäre es richtig gut, wenn du aufmerksam mit dabei bleibst bei diesem Thema. Da möchte ich noch etwas voranschicken. Und zwar ist eine nicht zu geringe Anzahl an Leute im Gospelhaus geschieden, haben diesen schmerzhaften Prozess der Scheidung miterlebt. Und ich möchte euch sagen, nichts von dem, was ich heute sage, soll in irgendeiner Form, dich ablehnen oder ins Abseits stellen. Überhaupt nicht. Sondern ich möchte heute ermutigen. Ich möchte Lust und Freude wecken an Ehe, an der Beziehung von einem Mann und einer Frau. Ich möchte dich inspirieren, dass du dir Gedanken machst darüber, über eine erfolgreiche und schöne Ehe. Und einige haben es vor sich. Gott hat am Anfang des Jahres so deutlich zu mir gesprochen, dass in diesem Jahr mehr wie in den vergangenen Jahren Leute hier im Gospelhaus den richtigen Partner fürs Leben finden werden. Du kannst dich darauf freuen. Gott hat es zugesagt und ich glaube ganz, ganz fest daran, dass genau das geschieht. Dieses Jahr. Gut, dass du nachfragst. Wer auch immer das da hinten im Dunkeln war. Sehr, sehr cool. Weißt du, dass Gott selbst der Erfinder der Ehe ist? Es hat sich nicht irgendein Mensch überlegt, ausgedacht. Gott selbst ist derjenige, der die Ehe gestiftet und ins Leben gerufen hat. Er ist so sehr an Beziehung interessiert. Das Motiv, der Grund der Schöpfung war Liebe. Gott will seine Liebe in uns Menschen hineinfließen lassen. Er will Beziehungen mit uns haben. Er möchte, dass gute Freundschaften entstehen und er wünscht sich so sehr starke, liebevolle Ehen. Wir wollen mal einsteigen und schauen uns die allererste Hochzeit der Menschheitsgeschichte an. Und dazu müssen wir an den Anfang der Bibel gehen, ins Buch Genesis oder auch erstes Buch Mose. Gleich im zweiten Kapitel lesen wir davon. 1. Mose, 2. Kapitel, Vers 20, da heißt es, der Mensch betrachtete die Tiere und er gab ihnen Namen. Für sich selbst aber fand er niemanden, der zu ihm passte und ihm eine Hilfe sein könnte. Das muss ein trauriger Moment der Erkenntnis gewesen sein, als Adam sich so umschaut und er sieht, wie die Tiere da alle miteinander unterwegs sind und kein Tier passt so zu ihm. Und das ist der Moment, an dem Gott auch sagt, oh, hier ist eine Sache nicht in Ordnung, nachdem in der ganzen Schöpfung es immer sehr gut war, sehr gut war, sehr gut war, betrachtet Gott die Situation und sagt, es ist nicht gut, dass der Mensch alleine sei. Da ließ Gott, der Herr, einen tiefen Schlaf über Adam kommen. Er entnahm ihm eine Rippe und verschloss die Stelle wieder mit Fleisch. Aus der Rippe formte er eine Frau. Dieses kleine Detail ist ganz schön wichtig. Also Gott hat nicht 5 Rippen rausgenommen. Er hat gesagt, jetzt machen wir mal für Adam die Susi und die Eva und die Lieselotte. Nee, Adam und Eva. Da rief dieser, endlich gibt es jemanden wie mich. Sie wurde aus einem Teil von mir gemacht. Hey, wir gehören zusammen. Und alle Ehepaare nehmen sich verliebt an die Hand. Darum verlässt ein Mann seine Eltern und verbindet sich so eng mit seiner Frau, dass die beiden eins sind, höre, mit Leib und Seele. Also die sexuelle Vereinigung ist nicht nur ein Einswerden, das den Leib betrifft, sondern hat ganz viel auch mit der Seele zu tun. Der Mann und die Frau waren nackt, sie schämten sich aber nicht. Gott selbst ist der Erfinder der Ehe. Und da gibt es eine Reihenfolge und die ist gesund. Und in unserer Gesellschaft wird diese Reihenfolge manchmal ein bisschen verdreht. Aber es war so, Adam war da, Gott ist so der Brautführer, bringt die Eva zu ihm. Die beiden schließen einen Bund. Da werden wir gleich noch kommen darauf. Es ist etwas anderes wie ein Vertrag. Die beiden schließen einen Bund. Gott segnet diesen Ehebund. Und was passiert dann? Na was wohl? Die haben Sex. Wer hätte es gedacht? Ja, und Gott sagt, hey, seid fruchtbar und, er hat nicht gesagt, seid furchtbar und wehret euch, sondern seid fruchtbar und mehret euch. So, genau das war die Reihenfolge des Segens. Das wird zuweilen verdreht und ich möchte wieder Mut machen, Step by Step einzuhalten, auch ganz besonders unseren jungen Pärchen, die gerade befreundet sind miteinander. Hey, die Sexualität ist ein wunderbares Geschenk, das der Herr euch für die Ehe vorbereitet hat. Dieser Ehebund, den nicht irgendein Theologe am Schreibtisch sich ausgedacht hat, sondern dieser Ehebund, den Gott gestiftet hat, ist wie gesagt ein Bund und nicht ein Vertrag, der einfach beliebig gebrochen werden kann. Im Propheten Maleachi im 2. Kapitel, Vers 14, da heißt es, weil der Herr Zeuge gewesen ist zwischen dir und der Frau deiner Jugend. Und dann leider heißt es, an der du treulos gehandelt hast. Wo sie doch deine Gefährtin ist und die Frau deines Bundes. So, Gott stiftet einen Bund, der angelegt ist auf ein ganzes Leben. In manchen klassischen Trauformeln heißt es, bis dass der Tod euch scheidet. Nun, ich lasse das bei Trauungen, diesen Part weg, weil wir glauben ja auch an die Wiederkunft Jesu, dass die Entrückung, also auch das halten wir durchaus für sehr möglich. Und ich denke so, den Tod dann bei der Hochzeit gleich wieder ins Spiel zu bringen. Aber eigentlich ist es stimmig. Man bleibt in diesem Bund, bis dass der Tod einen scheidet. Es ist also eine heilige Übereinstimmung, ein Versprechen, das man sich gibt. Und zwar nicht nur vor der versammelten Gemeinde, nicht nur vor dem Pastor, sondern eben auch vor Gott. Gott selbst ist Zeuge dieses Eheversprechens, das gegeben wird. Und meine Beobachtung ist, dass in unserer Gesellschaft manchmal das Rausspringen aus diesem Bund recht leicht passiert. Und Gott will uns wieder helfen, dass wir eben nicht aufgeben, sondern dass wir sagen, auch wenn es mal schwierig wird im Ehebund, wir bleiben trotzdem dabei. Ich glaube, dass wir als Christen ein Verlangen haben sollten zu sagen, wir wollen als Ehepaar zusammen wachsen und die Liebe soll immer tiefer werden und gemeinsam soll es besser sein wie einsam. So, die Ehe, der Bund war seine Idee, Gott liebt es, Ehe ist Hingabe, eine lebenslange Übereinkunft zwischen einem Mann und einer Frau. Ich habe ja schon einige Ehevorgespräche führen dürfen, ich gehe dann auch immer auf diesen Punkt ein und sage, schaut, mit dem Eheversprechen nehmt ihr euch vom Markt. Unglaublich viele andere Möglichkeiten sind plötzlich vorbei, weil man hat sich entschieden für den einen Partner. Ich vergesse das eine Ehegespräch nicht, da saßen die beiden vor mir und ich führte das eben so aus, Ehe, bis dass der Tod scheidet, also ein ganzes Leben. Dann guckt der Mann mich groß an, sagt, ein ganzes Leben. Das ist ganz schön lang. Wo es doch so viele schöne Schmetterlinge gibt, die der liebe Gott geschaffen hat. Die Schmetterlinge sind nicht das Problem. So, tatsächlich ist es so, es ist angelegt auf die gesamte Lebenszeit und es ist ein Bund. Und ich glaube, dass dieser Bund gelingen kann, wenn wir verstehen, dass Gott Teil sein will dieses Bundes. Dass Gott an deiner Seite sein will, an eurer Seite als Ehepaar, euch Gelingen schenken will, die göttlichen Prinzipien zu sehen, zu leben und den Ehebund zu schützen. Und darüber möchte ich jetzt sprechen. Wie können wir die Ehe schützen? Und wie gesagt, wend es auch auf andere Beziehungsebenen an. Jemand hat mal gesagt, so viel wie man in eine Ehe investiert, so viel wird man auch wieder herausbekommen. Gott möchte so gern, dass du dich investierst, dass du dich nicht bequem zurücklehnst und sagst, naja, das Ja-Wort ist gesprochen, jetzt lassen wir mal laufen. Nein, nein, du musst dich investieren, du darfst, du sollst dich investieren, dir Mühe geben, dass die Ehe Freude macht, Spaß macht. Dass man miteinander zu besseren Zielen kommt, als man es allein hätte schaffen können. So, manchmal staune ich, wenn ich Gespräche höre, was der eine Ehepartner für Anforderungen an den anderen hat. Der will er Champions League spielen, aber hat nicht das Niveau von Kreisliga. Und wir wollen jetzt sehen, wie kommen wir dahin, dass eine Ehe so Freude bereitet, stark wird. Und ich möchte dir 4 Hinweise mitgeben, an denen du arbeiten kannst. Wer mitschreibt, der erste Gedanke, den wir uns anschauen, ist, du kannst gar nicht genug deinem Ehepartner Komplimente machen. Komplimente, ernst gemeintes Lob, Ermutigung ist der Klebstoff, der eine Beziehung zusammenhält. So, du beginnst, dir Gedanken zu machen, was liebe ich an meinem Partner? Ihr kennt das Zitat, wenn du siehst, dass das Gras auf der anderen Seite bei deinem Nachbar grüner aussieht wie bei dir, dann solltest du deinen eigenen Garten mehr bewässern. Und genauso ist es. Mach dir jetzt mal nicht so viele Gedanken über deine Nachbarin, wie du sie loben und ermutigen kannst. Ist auch gut, Nachbarn ermutigen. Aber heute mal in deiner Ehe, du machst dir Gedanken, hey, was liebe ich an meinem Partner? Leute, die in eine Affäre sich hineinbegeben, suchen ja meistens nach Bestätigung. Wenn du deinem Partner täglich etwas Schönes, Aufbauendes sagst, ein Lob mitgibst, nicht die vielen Dinge gleich aufzählst, wo es noch hapert und wo es besser werden muss, nein, sondern zunächst einmal das Schöne erwähnst, dann wirst du sehen, wie deine Ehefrau, dein Ehemann anfängt zu blühen. Jemand, der in eine Affäre, in einen Ehebruch hineingerasselt ist, der sagte einmal, recht ernüchternd und enttäuschend, der sagte, ich wollte mal sehen, wie hoch mein Marktwert noch ist. Was dahinter steckt, ist natürlich das Gefühl, ich bin nicht mehr gesehen worden, nicht mehr beachtet worden. In Maleachi heißt es, das haben wir gelesen, sie ist deine Gefährtin. Also ich möchte euch Mut machen, tut Dinge, verbringt Zeit miteinander als Ehepaar. Das geschieht in der Regel nicht einfach so automatisch, sondern das gilt es einzuplanen. Zu viele Sachen wollen einen Terminkalender füllen. Das ist bei dir wie bei mir so. Darum, wir müssen darauf achten, wo sind die Freiräume, die wir als Ehepaar, die wir auch als Familie, auch da werden wir in der Beziehungsserie noch drüber sprechen, wo sind die Zeiträume, die wir einplanen, damit unsere Ehe besser wird. Werde nicht zu 2 Singles, die unterm selben Dach leben. Die vielleicht noch im selben Bett liegen, aber schon längst einsam sind. Die sich entfremdet haben und wenig gemeinsam miteinander machen. Habt Spaß in eurer Ehe. Habt Humor. Und habt Sex. Du staunst, dass das von einer Kanzel kommt. Habt Sex in der Ehe. Ich möchte heute ein bisschen mehr, gerade jetzt in diesem ersten Punkt, zu den Frauen sprechen. Nächsten Sonntag wird Nicole dann einiges aus Frauensicht zu uns Männern sagen. Aber ich möchte zu den Ladies heute sagen, Männer sind einfache Wesen. Der Weg zu unserem Herzen ist sehr deutlich ausgeschildert. Was braucht ein Mann? Nun, es braucht drei Dinge, um einen Mann zufriedenzustellen. Und jetzt sagt nicht die Fernbedienung Essen und kaltes Bier, das wäre die falsche Antwort. Es geht um Respekt, es geht gebraucht zu werden und es geht darum, erfüllt zu sein. Das sind die drei Dinge. Ganz easy. Jeder Mann will respektiert werden. Wenn ein Mann nicht respektiert wird, fühlt er sich in der Regel auch nicht geliebt. Ich sag jedem Ehepaar, dass ich trauen darf und das ist immer wieder ein Vorrecht und eine großartige Sache. Aber ich sage im Vorfeld immer, schreibt jeder von euch unabhängig voneinander 10 Punkte auf, die ihr am anderen liebt. Macht euch richtig Gedanken. Und ich möchte dir sagen, auch wenn du schon lange, lange verheiratet bist, macht doch mal wieder so eine Liste. Warum habt ihr eigentlich geheiratet? Was war der Anlass? Was liebst du am anderen? Ergänzt diese Liste und dann behalt es nicht für dich, sondern sag es deinem Ehepartner auch, was du an ihm liebst. Peter Ustinov sagte einmal, die Ehe ist wie ein Dreiganggetriebe, Zuneigung, Freundschaft und Liebe. Es ist nicht ratsam, Gänge auszulassen und direkt zur Liebe überzugehen. Man muss sich seinen Weg hindurch bahnen. Liebe basiert auf Respekt und den lernt man aus Zuneigung und Freundschaft. Das größte und tiefste Bedürfnis eines Mannes ist nicht sein Auto, sondern das Gefühl, ich werde gebraucht hier in dieser Familie, in der Ehe. Übrigens, das ist auch anwendbar in einer Gemeinde. Menschen, die wissen, ich werde gebraucht in dieser Gemeinschaft, fühlen sich aufgehoben, machen mit, sind dabei, sind Teil davon. Ein Mann wird über sich hinauswachsen. Hör, liebe Frau, dein Mann wird über sich hinauswachsen, wenn du ihm das Gefühl gibst, des Respekts, des Angenommenseins, des ich brauch dich auch in meinem Leben, ich kann nicht alles allein. Ein Mann will nicht irgendein Held sein, sondern ein Mann will der Held seiner Frau sein. Es ist das tiefste Bedürfnis dahinter, auch bewundert zu werden von der eigenen Frau. Und dann erfüllt zu werden bei all den unterschiedlichen Rollen, weil Männer und Frauen haben unterschiedliche Rollenverantwortung, unterschiedliche Aufgabenbereiche. Und weißt du, da kann die Emanzipation noch so weit fortschreiten, die Frauen werden immer die Kinder zur Welt bringen. Gary Chapman, einer der bekannten Eheberater, sagt, und jetzt solltet ihr gut zuhören, weil er hat so recht, er sagt, zwei Menschen schenken ihr Leben einander, weil sie verstanden haben, dass es in der Ehe nicht darum geht, sich wie in einem Selbstbedienungsladen mit guten Dingen zu versorgen, sondern zur Stärkung des anderen da zu sein, damit wir zusammen mehr erreichen, als wir alleine geschafft hätten. Gegenseitiges Vertrauen, freundlich, respektvoll zueinander zu sein, auch, und das werden wir hören in der Serie noch, auch Eltern zu Kindern und Kinder zu Eltern. Ich möchte euch als Ehepaare einladen, betet miteinander. Ich weiß, was es da für eine Not gibt, dass Mann und Frau lange Jahre gläubig sind, aber sie finden nicht zusammen zum Gebet. Und das ist so schade, weil Gebet, das ist so eine starke Waffe, um dem Feind vor der Türe zu halten, um stark zu sein, auch in Zeiten der Versuchung. Wenn ihr miteinander betet, morgens den Tag beginnt mit Gebet, einander segnen für die Aufgaben des Alltags, dann am Abend, bevor es in die Nachtruhe geht, wieder miteinander betet und wenn es klappt, auch noch unter dem Tag ein Segen einander zusteckt. Hey, das ist so kraftvoll, da ist so viel Power drin, wenn Ehepaare miteinander beten und Gott voll in ihre Ehe mit hineingeben. So, ich zugegebenermaßen, der erste Punkt war etwas lang, der erste Hinweis. Wenn du deine Ehe schützen willst, lobe, ermutige deinen Partner. Der zweite Punkt, der zweite Gedanke ist, wenn du deine Ehe schützen sollst, dann gib Acht vor den Zeiten der Versuchung, die auf jeden zukommen. Jeder von uns ist Versuchung mit Sünde ausgesetzt. Jeder. Die einen können es besser verbergen als die anderen, aber jeden von uns betrifft das. Und ich möchte das gerne mal anschaulich machen und will hier mal eine Linie ziehen. So, wir haben hier zwei Bereiche. Sagen wir mal, hier ist das schöne Feld der Ehe, der wunderbaren Beziehung, der Reinheit, der Heiligkeit. Und da drüben gibt es einen anderen Bereich. Und wir nennen mal diese rote Linie hier den Bereich der Versuchung. Und wenn man hineingeht, kommt man in das Feld der Sünde, der Zerstörung, der bösen Absichten des Teufels. Dann wäre es doch ganz sinnvoll, wenn man nicht austestet, wie nah kann ich an die Versuchung mich ranschleichen. Schau, wenn ich ins Flugzeug steige, dann bitte ich doch den Piloten nicht auszureizen, wie hoch können wir gehen oder wie knapp können wir über einen Tower drüber fliegen, dass es gerade noch gut geht. Das wäre ja blöd. Weiß nicht, ob du mal eine Safari mitgemacht hast. Nicole und ich hatten schon zweimal das Vorrecht. Und wir haben gut getan daran, auf die Ranger zu hören. Weil die kennen sich da aus. Und sie geben dir auf jeden Fall den Rat mit, den Jeep nicht einfach zu verlassen. Nicht mit wilden Löwen zu schmusen. Einer der Ranger, weiß nicht, ob er das jedes Mal erzählt, aber bei uns hat es Wirkung gezeigt. Wir sind ganz stramm im Auto sitzen geblieben. Er sagte, er hatte eine Gruppe dabei, da ist ein Ehepaar aus dem Wagen gesprungen, um die Löwenbabys näher fotografieren zu können. Hey, es ging ganz schnell, hat es schnapp, schnapp gemacht und es lag nur noch der Fotoapparat im Sand. Du solltest aufpassen, dass du nicht zu nahe an die Versuchung herangehst. Wenn eine Frau mich einlädt zum Essen, Candlelight Dinner, ist ja nichts dabei, sagst du, dann gehe ich nicht mit. Oder ich sage, hey, lad meine Frau und mich ein. Versuch nicht auszureizen, wie nah kannst du an die Versuchung herangehen, sondern bleib so weit weg, wie es geht. Du musst deine Jugendliebe, die du nach Jahren im Facebook wieder getroffen hast, du musst nicht anfangen, hier wieder eine Beziehung aufzubauen. Ach, was ist denn dabei? Wir haben uns ja mal gut verstanden und so weiter. Ist nur ein Kaffee. Schwuppsdiwupps, du kommst näher und näher und näher. Tu es nicht. Bleib weit genug weg. Wir haben einen Feind, der ernstzunehmend ist. Der Teufel will Ehen zerstören. Er will Beziehungen kaputt machen. Er will versuchen, dieses Heilige, das Schöne, das Gott gestiftet hat, der Ehe, er will es madig machen und zerstören. Aber in Jesu Namen, es wird ihm nicht gelingen, weil die Pläne des Feindes sind durchkreuzt von Jesus Christus und er wird dir helfen, weit genug entfernt zu bleiben von der Versuchung, okay? Und wenn du zu nahe dran gekommen bist an die Versuchung, dann nimm wieder Abstand. Begib dich nicht in Versuchung. So, drittens. Lass dein Herz nicht abstumpfen. Da gibt es einen sehr interessanten Text im Markus-Evangelium, im 10. Kapitel. Da kommen einige Pharisäer zu Jesus und sie wollen ihm eine Falle stellen. Und sie fragen ihn, darf sich ein Mann von seiner Frau scheiden lassen? Sie stellen diese Frage, weil sie Hintergrundwissen haben und mal sehen wollen, ob Jesus sich gegen die Praxis, die Mose eingeführt hat, stellt. Und dann stellt Jesus eine Frage zurück und er sagt, was hat Mose denn im Gesetz vorgeschrieben? Sie antworteten, Mose hat erlaubt, dass ein Mann seiner Frau eine Scheidungsurkunde schreiben und sie dann wegschicken kann. Und jetzt wird es sehr interessant. Jesus sagt, das war nur ein Zugeständnis an euer hartes Herz. Gott hat die Menschen von Anfang an als Mann und Frau geschaffen. Darum, und jetzt zitiert er aus der Schöpfungsgeschichte, darum verlässt ein Mann seine Eltern, verbindet sich so eng mit seiner Frau, dass die beiden eins sind, mit Leib und Seele. Sie sind also eins und nicht länger zwei voneinander getrennte Menschen. Und was Gott zusammengefügt hat, das soll der Jesus sagt, da ist eine Praxis von Mose eingeführt worden, weil ihr zugelassen habt, dass ihr ein hartes Herz bekommt. Und Gott möchte uns befreien von Hartherzigkeit, von tagelang, wochenlanges Schmollen, vielleicht sogar abzuhauen, tagelang. Nein, Gott will uns befreien davon und will uns helfen, dass wir uns ein weiches Herz erhalten. Herzenshärte öffnet die Türe für Untreue. Leute verlassen eine Ehe, geben auf die Beziehung. Warum? Wegen Herzenshärtigkeit. Vierter Punkt. Wenn du deinen Ehebund schützen willst, dann rede mit deinem Partner. Kommunikation ist der Lebenssaft in jeder Beziehung. Es ist unmöglich, eine befriedigende Ehe zu führen, ohne miteinander zu reden. Wenn du hart geworden bist in deinem Herzen, rede zunächst mit Gott, aber dann such auch das Gespräch zu deinem Partner. Mach das nicht mit dir selbst aus, obwohl zugegebenermaßen wir Männer sind da ganz gut drin. Es ist ja sehr klar, dass Frauen und Männer unterschiedlich sind. Gebt ihr mir recht? Sehr unterschiedlich. Ich habe mich manchmal gefragt, warum hat Gott das so gemacht? Muss das so unterschiedlich sein? Und ich glaube, ja, er hat es so gemacht, damit wir erleben, was Ergänzung bedeutet. Dass wir uns auch zurücknehmen und den anderen ehren. Männer haben weniger Worte wie Frauen. Gebt ihr mir recht? Studien sagen, ein Drittel weniger. Ich denke manchmal, meine Worte sind schon am ersten Tag der Woche aufgebraucht, am Sonntag. Und es gilt, sich zu disziplinieren und darüber nachzudenken, wir als Männer, unsere Frau ist anders geschaffen. Und vielleicht hängt es ja auch damit zusammen, dass Adam damals in den Garten gestellt wurde und er hat einen klaren Auftrag bekommen. Und den hat er ausgeführt. Da gab es Probleme und er hat sie gelöst. Und er hat mit keinem Tier wirklich sich unterhalten können. Ging nicht. In der Kühle des Abends mal mit dem lieben Gott, aber ansonsten hatte er da nicht so viel Gesprächspartner. Bei Eva war das anders. Sie war nicht auf sich allein gestellt. Sie kam und trifft auf Adam. Konnte sich austauschen. Und tatsächlich, wenn Männer sagen, oh, gib mir Fakten, ich brauche nicht den ganzen Roman. Einfach. Aber eben, weil Männer und Frauen unterschiedlich ist, gilt es, die Bedürfnisse von beiden zu berücksichtigen. Dass der Mann sich mal in seine Höhle setzen kann und im Feuer zuschauen hat, ist eine Berechtigung, genauso wie wir Männer uns einlassen, auf die Bedürfnisse unserer Frau zu hören. So wichtig. Eine letzte Sache. Wenn es zu einem Konflikt kommt, und es kommt es in jeder Ehe, in jeder Beziehung, dann gilt es, miteinander darüber zu sprechen, über das Ziel. Wo wollen wir am Ende rauskommen? Und ob du es glaubst oder nicht, aber meine Frau und ich streiten zuweilen auch. Und wir nehmen uns immer vor, das, was in der Bibel steht, lass die Sonne nicht untergehen über deinen Zorn, das zu beherzigen und das möglichst am gleichen Tag, in der gleichen Nacht noch irgendwie auszuräumen und drüber zu sprechen. Aber wann immer wir schon Streit hatten, wir haben ein Wort nie in den Mund genommen. Und das ist das Wort Scheidung, weil wir es nicht als Option sehen. Warum sollen wir über das reden, was wir beide gar nicht wollen? Und wenn dein Herz hart geworden ist deinem Partner oder du vielleicht schon seit längerer Zeit in diesem Feld unterwegs bist und damit Beziehung zerstörst, hey, dann geh wieder zurück. Geh zu Gott, bitte ihn um Vergebung. Lass es zu, dass er seine göttliche Hand auf dein hartes Herz legt und es weich macht. Leb nicht in Unvergebenheit, weder deinem Ehepartner noch irgendeinem anderen Menschen gegenüber, sondern halt dein Herz weich. So, Wenn du deine Ehe schützen willst, wenn du auf Beziehungen Wert legst, dann spare nicht mit Lob. Gewöhne es dir an. Wenn du deinen Ehebund stärken willst, dann achte darauf, dass du nicht in Versuchung fällst, sondern bleib weit genug weg. Und wenn du deinen Ehebund stark halten willst, dann rede mit deinem Ehepartner. Redet miteinander, wie gut, dass Gott uns diese Möglichkeit gegeben hat. Und wie gut, dass wir auch mit ihm reden können. Und das möchte ich jetzt tun, zusammen mit euch. Lade euch ein, aufzustehen. Wir danken dir, Herr, dass du alle Zeit bei uns sein willst. Wir danken dir, Herr, dass du so an Beziehung interessiert bist. Du liebst es, mit uns Gemeinschaft zu haben. Und Jesus, jetzt bete ich für jeden Einzelnen hier im Raum, für jeden am Livestream. Ich segne die Ehen und bete, Herr, dass die Liebe angezündet wird. Dass alles, was an Harten da ist, nimm du es hinweg. Jede Unvergebenheit, die sich eingeschlichen hat, wir wollen damit nichts mehr zu tun haben, wir geben es ab. Danke, dass du kommst und du liebst es, unser Leben zu reinigen, Wiederherstellung zu bringen, auch in Beziehungen. Danke Gott, dass du das tust. Und ich spreche deinen Segen aus über den Ehepaaren dieser Gemeinde. Ich segne die Menschen, die in dem Prozess auch einer Trennung gerade sind. Jesus, ich bete darum, dass du zusammenführst die Menschen, die zusammengehören. Siehst, wie viel eine Sehnsucht nach dem richtigen Partner haben. Und Vater, führ du zusammen, so wie du damals die Eva dem Adam zugeführt hast. Danke, Herr, dass du unser Gebet hörst. Danke, dass du so gerne an unserer Seite sein willst. Du willst unser Herr, unser Freund, unser Gott sein. Und ich lade dich ein, dass du deine Augen geschlossen hältst und mit Gott ins Gespräch kommst, wo immer da eine Not da ist. Wenn du sagst, oh, meine Ehe, das ist so schwierig geworden, dann bring es jetzt im Gebet zuallererst mal zu Gott. Und dann geh nach dem Gottesdienst weitere Schritte. Und während wir das tun, während wir im Gebet sind, möchte ich Gelegenheit geben für die Menschen, die heute Morgen hier sind. Wenn sie hier sind und sagen, ich habe keine Beziehung zu Gott. Aber wenn es diesen Gott gibt, dann möchte ich gerne ein Leben mit ihm führen. Wenn das möglich ist, ein Leben mit Gott zu führen, dann will ich meine Entscheidung treffen. Und wenn sie sagen, ja, Markus, bete für mich, das trifft auf mich zu, heben sie ihre Hand doch dem Himmel entgegen. Einfach jetzt zu Jesus Christus und signalisieren sie damit, Jesus, mein Leben möchte ich freiwillig in deine Hände legen. Überall, wo Menschen sind, die sagen, das gilt mir, dieser Ruf, die lade ich jetzt ein. Vielen Dank. Wo immer noch Menschen sind, die sagen, dieser Gott soll mein Gott sein, dann heben Sie doch gerade Ihre Hand an dem Platz, an dem Sie sind, dem Himmel entgegen. Und noch einmal fragen, auch am Livestream dort Menschen zuschauen, die nicht sicher sind, ob ihr Leben mit Gott in Ordnung ist. Sprech doch jetzt ein Gebet zusammen mit mir. Lasst uns beten, Herr Jesus Christus. Ich gebe dir mein Leben. Sei du mein Herr und vergib mir meine Schuld. Nimm alles Harte aus meinem Leben. Mach mein Herz weich. Dir, Jesus, will ich nachfolgen. Deinem guten Vorbild. In Jesu Namen.